Unter dem Motto »Ich schütze mich« ist in Deutschland vor einigen Tagen die neue Impfkampagne des Bundesgesundheitsministeriums angelaufen. Unbeantwortet bleibt dabei weiterhin die Frage, welche Inhaltsstoffe hat der Corona-Impfstoff eigentlich genau und wie ist das mit der Qualitätskontrolle? 5 Chemieprofessoren wollen genau das seit über einem halben Jahr in Erfahrung bringen, doch die Informationen, die sie erhalten, sind mehr als dürftig. Einer der Beteiligten ist Dr. Jörg Matysik, Professor für analytische Chemie und Molekülspektroskopie sowie Direktor des Instituts für analytische Chemie der Universität Leipzig. Und mit ihm wollen wir jetzt über die Impfung sprechen. Schönen guten Tag, Herr Matysik.
Ja, guten Tag, Herr Joppa.
Herr Matysik, Ihnen ging es in Ihrer Recherche vor allem um Informationen zu dem Corona-Präparat Comirnaty von BioNTech/Pfizer. Warum gestaltete es sich als so schwierig, nähere Informationen zu den Inhaltsstoffen zu bekommen?
Ja, wir verstehen das auch nicht. Also gerade wenn es ja auch Impfpflichten gibt, dann müsste es auch die Pflicht geben, die Daten offen zu legen, worum es sich da handelt. Es gibt zu den Inhaltsstoffen bislang eigentlich nur geleakte Dokumente, die aber, soweit wir das überprüfen können, tatsächlich zutreffen sind. Die Frage, die uns als Chemiker nervös gemacht hat, war die Angabe der Farbe. Den Ärzten wurde mitgeteilt, dass die Substanz bei Verfärbung nicht zu verwenden sein soll. Bei dem Impfstoff handelt es sich aber um Nanopartikel, der aufgrund seiner Größe eine Färbung zeigen muss. Also das würde bedeuten, dass damals die Aufforderung kam, Ärzte, wenn ihr farbige Substanzen seht, werft das weg. Aber das wäre genau der richtige Stoff gewesen. Wenn der Stoff verdirbt, dann koagulieren die Nanopartikel, dann würde diese Farberscheinung verschwinden. Also das heißt, der schlecht gewordene Stoff, der hätte verimpft werden dürfen. Das ist uns aufgefallen. Das war im Januar dieses Jahres. Da haben wir versucht, mit der Herstellerfirma in Kontakt zu treten. Das funktionierte nicht oder nur ganz wenig. Über die Berliner Zeitung hatten wir sozusagen ein indirektes, kurzes Gespräch, sehr kurz, aber dann ist das auch abgebrochen. Deshalb haben wir uns an das Paul-Ehrlich-Institut gewandt. Da war das ähnlich. Also nur über die Berliner Zeitung kamen wir dann in einen kurzen Austausch. Und die weiteren Nachfragen von uns, die wurden abgelehnt. Das Letzte, was wir gehört hatten, war ein Bescheid des Paul-Ehrlich-Instituts. Das war in diesem Sommer. Da wurde uns dann erklärt, dass man uns diese Information nicht geben möchte. Gegen den Bescheid haben wir Einspruch erhoben. Und das Nächste wäre nach dem Einspruch, dass man dann vor Gericht geht und diese Daten einklagt. Nach dem Informationsfreiheitsgesetz müssten die öffentlich zugänglich sein, von der Behörde wenigstens.
Ja, Sie sagen, dass eben diese Informationen auch teils widersprüchlich waren, die Sie bekommen haben. Da stellt sich mir ja die Frage, wollte oder konnte man Ihnen nicht die richtigen Daten liefern?
Also wir vermuten mal, dass die Firma, auch das Paul-Ehrlich-Institut, nicht verstanden hat, dass Farben auch durch Streuung entstehen können. Die blaue Farbe des Himmels wird durch diesen Rayleigh-Effekt hervorgerufen. Das, was wir normalerweise in der Schule lernen, ist, dass Farben nicht durch Streuung, sondern durch Absorption hergestellt werden. Also weißes Licht kommt auf eine Fläche, die rot absorbiert, und wir sehen dann die Komplementärfarbe. Das ist so das klassische Bild, was wir in der Schule lernen. Farben können aber eben auch durch ganz andere Prozesse wie die Streuprozesse verursacht werden. Das ist hier der Fall, das müsste hier der Fall sein für diese Partikelgröße. Das wussten die nicht. Wir haben den Eindruck, dass deshalb die Angaben so widersprüchlich sind und manches auch einfach nicht stimmen kann. Also eine der wenigen Informationen, die wir vom Paul-Ehrlich-Institut erhalten haben, war, wie die Farbkontrolle gemacht wird. Da wird gegen einen Standard mit dem Auge verglichen. Und dieser Standard ist einfach nur eine farbige Lösung, die aber keine Nanopartikel enthält. Das heißt also, so weit, wie wir das erkennen können von den dürftigen Informationen, ist der Farbtest, der im Paul-Ehrlich-Institut stattfindet, nicht irgendwie sinnvoll. Aber auch da kommen wir nicht weiter. Da blockiert man mit weiterer Information. Wir würden zum Beispiel gerne wissen, wie dieser Farbtest mit welcher Substanz und welchen Konzentrationen der durchgeführt wird. Aber da wird man uns nicht weiterhelfen. Ansonsten hat man uns auch viele Dinge zur Antwort gegeben, die einfach nicht passen. Also auf die Farbe nach der Frage kam dann zum Beispiel die Antwort, wie bei Zäpfchen der Schmelzpunkt, der Erweichungspunkt gemessen wird. Also eine völlig falsche Antwort. Das ist also wirklich schon erstaunlich, wie man so falsch antworten kann.
Nun gibt es ja auch verschiedene Chargen und die können auch verschiedene Farben haben beim Impfstoff. Heißt das aber auch, dass der Impfstoff generell eine ganz unterschiedliche Qualität haben kann?
Also das Blatt, was geleakt ist und die Information über die Qualitätskontrolle auflistet, das würde das wirklich nahelegen, aus dem einfachen Grunde, dass die Toleranzen, die zulässig sind, außerordentlich groß sind. Da heißt es zum Beispiel, dass die Partikelgröße 40 bis 180 Nanometer sein können. Das ist ein riesiger Unterschied in jeder Hinsicht. Also nicht nur für die optische Spektroskopie, sondern auch im Verhalten, im Körper, welche Schranken durchgangen werden können bezüglich der Stabilität. Allein die Partikelgröße, die so unterschiedlich sein darf, würde nahelegen, dass die Chargen unterschiedlich sein dürfen. Dass die Zahl 40 bis 180 Nanometer, die ist zuverlässig. Die hat der Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts nämlich vor dem Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Also insofern liegt es nahe anzunehmen, dass die Qualitätskontrolle nicht erkennen würde, dass die Chargen unterschiedlich sind.
Nun wird in Deutschland immer wieder über die generelle Impfpflicht diskutiert. Einrichtungsbezogen gibt es sie bereits seit knapp einem Jahr. Vor dem Hintergrund, dass es möglicherweise Bestandteile in dem Impfstoff gibt, die da vielleicht gar nicht hingehören. Wie ist die Impfpflicht da von Ihnen zu bewerten?
Also erstmal, ob es Bestandteile gibt, die da nicht hingehören, da kann ich nur zu sagen, dass in der Antwort des Herstellers in der Berliner Zeitung gesagt wurde, dass eben auch Substanzen drin sind, die eine eigene Farbe haben. Wenn wir uns aber die Liste der zugelassenen Komponenten ansehen, dann würden wir sagen, dass da nichts bei ist, was eine Farbe haben sollte. Deshalb könnte das also tatsächlich sein, dass da auch Dinge drin sind, die nicht deklariert sind. Also vielleicht ist das ein kleiner Hinweis. Wir wissen es aber nicht. Aber natürlich ist das selbstverständlich, dass ein Produkt, und das gilt natürlich für Medizinprodukte insbesondere, da darf nur das drin sein, was deklariert ist. Selbstverständlich.
In anderen Bereichen haben wir ja bereits eine Impfpflicht, zum Beispiel bei den Masern. Wodurch unterscheidet sich denn der Corona-Impfstoff von anderen Impfstoffen, die da bereits zugelassen sind?
Also hier haben wir es ja mit einer wissenschaftlich sehr interessanten neuen Technik zu tun, die sicherlich eine beachtliche Perspektive auch hat. Und ich verstehe sehr gut, dass man diese neue Methode mit mRNA-Substanzen zu arbeiten, dass man die verfolgt und teilweise auch erfolgreich einsetzt. Also dann, sagen wir bei Menschen, die an Krebs erkrankt sind, wo die Überlebenswahrscheinlichkeit gering ist, da ist das auch sehr sinnvoll, diese Sachen einzusetzen, und weil da hilft es vielleicht. Aber diese so wenig erforschten Substanzen in der auf alle einzusetzen, alle Menschen, sogar kleine Kinder, denen Corona, der Virus ja eigentlich gar nichts anhaben kann. Das ist also völlig unverständlich. Ich glaube, dass keiner das nachvollziehen kann.
Wenn die Inhaltsstoffe von BioNTech-Pfizer-Impfstoffen nicht ganz klar sind, also Ihnen auf jeden Fall nicht und mir ganz sicher auch nicht, wie verhält es sich dann eigentlich mit einer Haftung? Sollte die Impfung zu gesundheitlichen Schäden führen?
Ja, da muss man natürlich die Juristen fragen. So wie ich das verstanden habe, hat bislang ja der Staat die Haftung übernommen. Insofern wäre der Hersteller fein raus, was sicherlich nicht für die Qualität förderlich ist.
Das Paul-Ehrlich-Institut, das PEI, das ist ja eben für die Kontrolle, die Qualitätskontrolle der Impfstoffe zuständig. Nun gibt es ja schon eine ganze Reihe von Meldungen von Impfnebenwirkungen, Impfnachwirkungen, möglicherweise auch eine Zahl von Todesfällen, die mit der Impfung in Verbindung stehen. Wann müsste das PEI denn da eigentlich eine Notbremse ziehen?
Vielleicht nochmal von der Qualitätskontrolle, die das PEI an dem Impfstoff durchführt. Das sind 4 Versuche. pH-Wert, der Farbtest, also beide Versuche haben riesige Toleranzen, beziehungsweise nicht nachvollziehbar. Dann Identität und die RNA intakt sind. Das sind die 4 Versuche. Die sind nicht geeignet, um Verunreinigung zu erkennen. Da müsste man unbedingt nachlegen. Und da würde ich auch dem Paul-Ehrlich-Institut anbieten, dass wir danach helfen und mit unserem Wissen einbringen können. Es gibt da auch moderne Methoden, die zur Verfügung stehen, die aus irgendwelchen Gründen hier nicht eingesetzt werden, aber die gerade bei der RNA-Untersuchung sehr viel mehr Informationen geben könnten. Also ich habe da die Gelegenheit gehabt, vor dem Bundesverwaltungsgericht den Mitarbeiter zu fragen nach dieser modernen Methode. Und er meinte nur, dass die sehr empfindlich sei. Aber eigentlich ist es ja zu wünschen, dann eine möglichst empfindliche Methode einzusetzen. Also ich denke, da ist wirklich viel, was unbedingt gemacht werden muss im Bereich der Qualitätskontrolle.
Und wie sieht es mit eben einer ja möglichen Notbremse des Pais aus, wenn das Pai denn erkennt, da gibt es viel in Zusammenhang mit der Impfung, was da eigentlich so statistisch nicht auftauchen sollte?
Ja, zur statistischen Auswertung hat es auch eine sehr interessante Begegnung gegeben. Und das war vor dem Bundesverwaltungsgericht ebenfalls. Der Kollege aus Regensburg, Professor Kuhbandner, hatte da die Gelegenheit, mit der Chefstatistikerin des Paul-Ehrlich-Instituts zu sprechen. Er hat ja dargelegt, dass in der statistischen Analyse ein grundlegender Fehler unterläuft. Also sie hat dem aber zugestimmt, dass es wirklich so sei, wie er das dargelegt hat. Eine Richterin hat sogar nochmal nachgefragt. Also wir können davon ausgehen, dass die Methode, die angewendet wird, kein Signal, es sei denn, es würde eine unglaubliche Katastrophe auftreten, aber ansonsten kein Signal auslöst. Ich konnte das auch im Detail versuchen darzulegen. Das würde vielleicht aber hier zu weit führen. Diese normale Signalwirkung, die man erwarten würde, dass die untersucht wird, das scheint nicht zu existieren. Immerhin hatten wir ja die Möglichkeit, mit der Chefstatistikerin zu sprechen und dazuzuhören. Das war also wirklich sehr beunruhigend.
Ich habe gelesen, dass laut Pai eine sechsstellige Todeszahl zustande kommen müsste in Verbindung mit den Impfstoffen, dass überhaupt da reagiert werden würde. Ist das richtig?
Das ist richtig. Zum Zeitpunkt des Gerichtsprozesses war es noch eine fünfstellige Zahl. Inzwischen sind ja mehr geimpft und da ist die Zahl dann angestiegen. Also genau das ist richtig. Ja, also so hat der Herr Kuhbandner das vorgetragen und genau dieser Sache hat die Chefstatistikerin auch zugestimmt.
Abschließend, Herr Matysik, wie wollen Sie und Ihre Kollegen denn jetzt weiter vorgehen? Geht Ihre Recherche da weiter oder sagen Sie, wir sind am Ende aller Möglichkeiten angekommen?
Nein, wir sind nicht am Ende der Möglichkeiten angekommen. Ich denke, dass der Wind sich ja auch langsam gedreht hat und es gibt viele Menschen, die hier doch sehr verwundert sind. Erst dies ist also eine Impfung und man wäre frei, dann heißt es, man bräuchte zwei Impfungen, um vollständig geimpft zu sein. Dann kam der Booster noch dazu und jetzt sehen wir, dass all die Geboosterten auch die Krankheit weitergeben. Das Gegenteil wurde behauptet, dass auch die sich wieder anstecken können. Auch da wurde das Gegenteil behauptet. Also ich denke, das allgemeine Unbehagen mit der Situation hat sich ja doch eingestellt und verändert die Situation erheblich. Außerdem gibt es ja auch viele Leute, die andere Menschen kennen, die nach der dritten Impfung irgendwelche Probleme hatten. Also von daher ist es jetzt nicht mehr so einfach, so weiterzumachen. Es hat ja sogar jetzt in der ARD einen Bericht zu dem Thema gegeben, neulich. Ich glaube, dass auch die Veränderung, die im Ausland stattfindet, also wo das Thema, wo die Epidemie ja beendet erklärt wurde, in fast all unseren Nachbarländern, das wird hier schon auch rückkoppeln auf die Situation bei uns. Also daher denke ich, dass wir wirklich den Wind im Rücken haben und dass sich die Sache irgendwie klären wird. Ob unser Einspruch gegen den Bescheid jetzt schon zur Antwort führt oder ob es erst zum Gerichtsprozess kommen muss, das wird man sehen, aber wir bleiben dran.
Der Wind hat sich gedreht, sagt Dr. Jörg Matysik, Professor für analytische Chemie und Molekülspektroskopie und Direktor des Instituts für analytische Chemie der Universität Leipzig. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Ja, gerne.
Kontrafunk aktuell am Dienstag. Viele deutsche Landwirte kämpfen angesichts